Weil eine Sensorik kommt ja eigentlich daher, dass du Nahrungsmittel auf deine Grundqualität hin bewertest. Ich habe auch mal gehört, dass eben du dich so weiterentwickeln kannst auf persönlicher Ebene, wenn du eben Unternehmerin wirst. Und das kann ich unterschreiben, weil hier hast du keine Komfortzone mehr, ne? Du musst einfach jeden Tag Entscheidungen treffen, eben kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und dann parallel nicht vergessen, dich als Person und privat quasi noch irgendwie wahrzunehmen. Sortimentsgestaltung ist so ein Thema, da habe ich am Anfang, da war ich auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, habe ich gedacht, na klar, wir haben 20 Sorten, eben den berühmten Kaffeegürtel, schmeiße ich alles auf links. Wie will man Arbeit gestalten, ne? Das meine ich so mit diesen großen Themen, die ja, wenn du Unternehmerin bist, immer so mitschwingen. Genau, weil das irgend so ein Brainfuck ist, den du mal boom gefressen hast und der war für dich bis heute gültig.
Herzlich willkommen zum Kaffeesahne-Podcast. Mein Name ist Anna und ich spreche im Kaffeesahne-Podcast mit Menschen aus der Kaffeebranche über ihr Leben, ihren Werdegang und ihre Sicht auf Kaffee und alles drumrum. Heute in Episode, ich musste eben noch mal nachschauen, 59, nach fast einem Jahr Pause, spreche ich mit Carina Schneider, die im letzten Jahr die Würzburger Kaffeemanufaktur übernommen hat. Und wir sind uns schon öfter und auch vorher über Instagram immer mal wieder begegnet, mittlerweile auch im Real Life. Und ich freue mich total, dass wir quasi gemeinsam in die neue Ära, wie ich schon gesagt habe, des Kaffeesahne-Podcast zurückstarten und ja, darüber sprechen, wie so die letzten Jahre für dich waren und ja, was es eigentlich bedeutet, eine quasi alteingesessene Rösterei zu übernehmen und ja, eigene Vorstellungen da rein zu vereinen. Ja, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, worum es jetzt hier so gehen wird. Ich freue mich sehr, 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 dass das geklappt hat und dass du jetzt da bist und herzlich willkommen, Carina.
Vielen, vielen Dank. Trommelwirbel. Ich schieße erstmal ein riesen Dankeschön voraus, weil echt, also ich bin ein riesen Fan von dem Moment, wo ich über dich gestolpert bin. Also du bist ja mit Schuld quasi an meiner Laufbahn und dass ich da jetzt das auch so umsetzen konnte, wie ich mir das so erdacht habe. Und das ist jetzt wirklich einer meiner Riesenziele, auch jetzt, dass wir einfach locker vom Hocker besprechen können, was denn so in der Zeit eigentlich auch alles passieren kann.
Ja, weil das ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass wir übereinander gestolpert sind und das ist abgefahren, was seitdem ja, sowohl bei dir als auch bei mir passiert ist. Und aber auch total schön zu sehen, wie man durch kleine Impulse irgendwie große Sachen ja, umsetzen und bewirken kann. Und ich würde sagen, wir fangen echt so ganz am Anfang an. Also da, wo, als wir uns kennengelernt haben.
Ja, das ist eine gute Idee.
Da ging es bei dir nämlich eigentlich erstmal ums Thema Wein und du bist vom Wein in den Kaffee reingestolpert. Ja, hol uns doch mal genau an diesem Punkt ab.
Genau. Ich würde gerne noch mal einen Schritt vorausgehen, weil an dem Punkt, wo wir uns kennengelernt haben, war ich eigentlich schon so mit einem Fuß so ein bisschen in der Kaffeewelt drin. Und für mich war eigentlich vorher auch schon ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt. Ich bin nämlich gelernte Weinsommeliere. Also hier im Frankenland, in Würzburg, wo man natürlich im Herzen der Weinberge auch sitzen, war dieses Thema mit Dinge verkosten, auch eine Sensorik zu schulen, immer sehr zentral in meinem Job. Also ich habe lange Zeit vorher in einem Weingut gearbeitet, auch im Verkauf. Und der Punkt, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich genau das, mich mit Leuten zu unterhalten, über Geschmack zu reden, eben auch diese Komponente rauszukriegen, dass man über Geschmack streiten muss. Also ich bin ein Riesenverfechter von dem schmeckt oder schmeckt nicht, selbst heute noch. Und dadurch, dass ich das in der Sommelierschule hier in Würzburg auch lernen durfte, wie man Sensorik schulen kann, eben auch eine gewisse Sprache entwickeln kann, um dann darüber zu reden, das war eigentlich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und dann kam es wie so oft, so eine kleine Sinnkrise im Leben. Ich wollte halt einfach nicht mehr diese 40 Stunden und mehr und das die nächsten 30 Jahre mit dem Thema Alkohol zu tun haben. Also das habe ich damals auch schon gemerkt, dass einfach dadurch, dass du ständig damit im Kontakt warst, bei Verkostungen, bei Weinproben abends, dann Gastro mit den Arbeitszeiten war ja natürlich auch immer so ein Thema für sich, habe ich gedacht, also ich liebe das mit der Sensorik, aber das mit dem Wein, also mein Herz hängt dran, aber ich möchte es nur nicht mehr in der Intensität machen, wie ich es angefangen hatte. Und wie so oft, dann macht man eine Reise. Ich war damals, das war noch vor Corona, auch Australien und in Neuseeland unterwegs. Und da blüht natürlich die Kaffeeszene. Und ich hatte alle Zeit der Welt, habe einen Flat White nach dem nächsten getrunken. Und da kam wirklich einfach dieser Geistesblitz so, hey, also Kaffee fandst du ja auch schon immer spannend. Und ja, stimmt, den kannst du tagsüber trinken. Und da ist wurscht, ob du 2 oder 3 Tassen trinkst.
Ah, nicht ganz, aber.
Aber zumindest nicht so entscheidend, vor allen Dingen, was die Tageszeit angeht. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, ich habe doch gelernt, Dinge zu verkosten. Warum kann ich das nicht im Kaffee machen? Und ich saß in Melbourne im Café und wusste, es gibt eine Rösterei in Würzburg. Und ich kannte sogar jemanden, der dort gearbeitet hat. Und wirklich ganz ins Blaue schreibe ich ihr eine Mail. Ach, frag doch mal, ich komme im Dezember 2019 zurück. Braucht ihr nicht irgendwen zum Geschenke einpacken? So. Also wirklich ganz lapidar. Und wie es bei mir im Leben so oft wirklich gut funktioniert, ist dieses, dann fallen gewisse Zufälle zueinander. Und da habe ich da dann angefangen und ich fand es vom ersten Moment wirklich so toll und Hammer. Also dieses vorweihnachtliche Trubel im Einzelhandel, Würzburger Innenstadt und dann eben mit dem Thema Kaffee. Ich fand es einfach nur tipptopp. Und dann brennt man für ein gewisses Thema und habe dann wirklich versucht, mich in dieses Thema so mit einzuarbeiten. Durfte dann auch relativ schnell schon in die Richtung Kaffeeseminare mit einsteigen. Und da war ich ja wieder voll in meinem Element. Also dieses mit meiner eigenen Sensorik arbeiten, den Kunden nicht was verkaufen zu müssen, sondern eben diese auf eine Reise mitzunehmen. So, hey, das ist so deine kleine Pause im Alltag. Wie kannst du dir die besonders gestalten? Und dann habe ich eben auch relativ schnell gemerkt, dass du über die Sensorik und über diese kleinen Alltagspausen wirklich auch ganz, ganz viel große Themen ansprechen kannst. Also Bereich Nachhaltigkeit, dann natürlich auch so dieses Self-Care. Also wenn ich mir was gönne, dann will ich mir ja auch was Gutes gönnen von der Qualität, dann Qualitätsanspruch. Dann kam im Januar 2020 ja direkt diese Corona-Welle, wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt verlierst du gleich den Job wieder, weil wir zumachen müssen und nichts geht. Aber dadurch, dass wir auch im Einzelhandel waren, waren wir immer offen. Und diese Rösterei, das war wirklich für alle Beteiligten, für die Kunden und für die Mitarbeiter, wie so eine kleine Insel in dieser Scheißzeit, sorry. Und eben, man konnte nicht reisen, man konnte nicht raus, ganz viele waren im Homeoffice eingesperrt und einfach den Leuten da in der Zeit auch ein bisschen die Gelegenheit zu geben, mal abzuschalten, sich mit der guten Tasse, die vor ihnen steht, zu beschäftigen. Und ich habe es immer ganz gern so dieses Reisen in der Tasse genannt. Und da war ich natürlich als gelernte Sommeliere, wo du ja monatelang Frankreich zerlegst, Italien zerlegst, dann erzählst du, wie der Wein, der eigentlich aus Frankreich kommt, in Australien schmeckt, weil ganz andere Bedingungen dort herrschen. Und das waren so die Themen, über die ich dann gestolpert bin, in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Und das war für mich wirklich so, oh cool, das sind da jetzt eben auch ganz viele junge Menschen, junge Frauen, die diese Themen für sich neu aufbrechen wollen. Und dann auch so dieser Netzwerkgedanke. Ich finde, die Kaffee-Community ist wahnsinnig kollegial. Also das hatte mich damals wirklich total geflasht, dass du auch über Social Media, über Instagram, über WhatsApp Kontakte pflegen kannst, wo du nie gedacht hast, dass das einem so schnell so viel fachlich auch weiterhilft. Also da war ich echt so, bam, 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 oh mein Gott, was geht denn hier ab?
Ja, das ist witzig. Also ich habe einen relativ ähnlichen Weg eigentlich hingelegt. Von Fachausbildung und da sehr sehr verkopft drin sein und dann aber habe ich halt gemerkt, so, oh, das ist aber eigentlich alles viel zu viel und 24/7, es war zwar jetzt, hat da jetzt nichts mit Alkohol und schon auch mit Kaffee vorher zu tun, aber ich bin dann ja auch in Teilzeit, ich bin in die Rösterei gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne eine Teilzeitstelle und keine Verantwortung, gib mir einfach irgendeinen Job. Und dann habe ich halt auch erstmal so im Verkauf gearbeitet und ne, bin dann so, und dann ist so eins zum anderen gekommen. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du auch gemacht hast. Du hast gesagt, ja, gib mir halt irgendwas, ich finde das irgendwie hier ganz spannend. und ich kann mir vorstellen, dass das einfach manchmal den Weg richtig rein voll erleichtert, weil wir jetzt beide zum Beispiel nicht mit dem Anspruch reingegangen sind, dass da auf jeden Fall mehr draus wird. Und daraus dann einfach super viel Potenzial entstanden ist. Also weil wir auch erstmal uns so ein bisschen rantasten konnten. Weil es hätte ja auch sein können, dass du Kaffee eigentlich und die Kaffeewelt total blöd findest. Aber dann wäre es auch okay gewesen. Dann hättest du da halt so einen Job gehabt. Aber wenn du gesagt hättest, ich bin Weinsommeliere und ich würde hier gerne die Kaffeeverkostung, das ist doch relativ ähnlich. Lass das doch mal machen. Das kann halt auch super schief gehen.
Ja, voll schön. Das stimmt. Ja. Nee, und auch so dieser Entdeckergeist, den habe ich wirklich auch bis heute. Also so diese das Mindset, dass man jeden Tag was Neues dazulernt und eben nicht diese Hochnäsigkeit entwickelt. Man weiß das jetzt schon, man ist da seit 2 Jahren im Job, lalala. Sondern wirklich dieses sich immer auf was Neues einstellen. Und das, finde ich, macht es auch bis heute total spannend. Und eben, wenn man dann mit Leuten auch aus der Kaffeebranche redet, finde ich das super zu hören, hey, die sind seit 30 Jahren im Geschäft. Und eben, wenn du das dir so gestaltest, dann kannst du diesen Vibe auch so ein bisschen beibehalten, so immer Neues zu entdecken.
Ja,
da freue ich mich drauf.
Ja, vor allem, weil Kaffee da ja einfach auch sehr viel hergibt.
Ja, ja.
Ja, wie die Kaffeereisen, wie du schon mit dem Wein gesagt hast. Ja, ja, total. Der Step zu, ich übernehme die Kaffeerösterei. Man sollte ja meinen, das dauert dann eigentlich so relativ lange, aber das waren ja dann quasi nur 2 Jahre, die du da im Unternehmen warst. Willst du uns da vielleicht ein bisschen mit in den Prozess reinholen, wie das eigentlich dann zustande kam, von ich verpacke ein bisschen Geschenke zu, das ist jetzt mein Laden. Ja.
Sehr, sehr gerne. Und eben dieses Zeit ist dann auch total relativ, weil du hast jetzt gerade gesagt, oh ja, das kommt einem ja so kurz vor. Aber zum Beispiel in dieser Zeit, wo ich mit der ehemaligen Chefin in ganz vielen Verhandlungsgesprächen drin war, die kam mir unendlich vor. Also ich bin dann auch so ein Typ, ich will das dann anpacken, ich will das umsetzen. Und man braucht auch immer schon ein ziemlich großes so ein Frustrationslevel, wenn man sagt, du willst es jetzt haben. Ich kann es jetzt noch nicht haben, aber ich weiß, in einem Jahr funktioniert das. Also so dieses, dass man sich nicht festbeißt an dem einen Plan A. Weil ich hatte im Kopf zum Beispiel auch immer schon Plan B und C, wenn das jetzt doch nichts werden sollte, weil man sich halt nicht einig wird zum Beispiel. Genau, von daher diese Anhaftung an den einzelnen Themen, da bin ich schon immer sehr leichtfüßig, sag ich jetzt mal. Also, dass ich sage, wenn es nichts wird, dann findet man auch was anderes irgendwie für sich. Aber jetzt gehe ich an den Anfang wieder zurück. Es war letztendlich, ich habe diesen Job so sehr geliebt und habe das Team geliebt. Und dann gab es einfach irgendwann diese Fragen, weil eben die vorherige Chefin auch schon so in diesem Rentenalter war und es einfach keinen Nachfolger offensichtlich gab. Und dann haben wir uns natürlich alle gefragt, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Hast du dann in einem Jahr oder in 2 oder 3 Jahren noch einen Job oder muss man sich jetzt schon eben seinen Plan B zurechtlegen? Und dann gab es, glaube ich, wirklich mal so einen lapidaren Spruch von wegen, ja, Frau Schneider, also wenn wir das jetzt so machen, dann müssen Sie den Laden auch übernehmen. Und das war dann so der erste Funke, wo ich ernsthaft angefangen habe zu überlegen, wie wäre das denn? Also wie wäre das? Ich habe mich da null ready dafür gefühlt, aber ich fand diesen Gedanken einfach richtig, richtig cool. Und dann habe ich mich auch erstmal mit ihr zusammengesetzt, weil ich eben gesagt habe, gut, das eine Verkaufen und mit Menschen ist eben das eine Thema, aber dieses ganze betriebswirtschaftliche Einkauf, Warenpflege, natürlich auch, was muss ich steuerlich wie beachten, da war ich ja ein völlig unbeschriebenes Blatt. Und dann haben wir uns erstmal auch so für eine Art Schulungsprogramm hier in Bayern entschieden und auch nur damit habe ich mir das letztendlich zugetraut.
Mhm, weil, also habt ihr das gemeinsam gemacht?
Genau, also es war so, ich habe diesen Kurs gemacht, aber ohne ihre Erlaubnis letztendlich und ohne, dass sie mir quasi diesen Katalog mit der Bewerbung hingelegt hat, hätte das auch nicht funktioniert. Und das war auch wieder der Next Step. Also als ich dann diesen Platz hatte, war klar, okay, wow, du bist jetzt 1,5 Jahre in diesem Schulungsprogramm von Ried damals und lernst eben, wie man einen Betrieb führt, unabhängig von der Thematik, die dahinter steckt. Und das war natürlich für mich toll, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt 1,5 Jahre auch jede blöde Frage stellen. Ich lerne, wie man das mit der Buchhaltung macht, welche Rechnung wie verbucht werden muss und habe dann letztendlich aber auch die Zeit, mich mit der Andrea damals zusammen dahin zu entwickeln, dass wir das dann auch gemeinsam eben abschließen, in dem Sinn, dass ab dem 1. Juli 2022 sie in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen kann und ich dann das Ruder übernehme, ohne dass es so einen krassen Cut gibt. Und wir haben uns wirklich sehr lange Zeit auch Zeit genommen, um natürlich sich um den Preis einig zu werden, um alles auch so ein bisschen anzusprechen von den Thematiken, natürlich wie Personal, wie wird es übernommen, woran muss ich dann arbeiten, ja auch mit meiner Selbstständigkeit war ja für mich auch so ein neues Thema, ich war ja sonst immer angestellt. Und deswegen haben wir wirklich dieses Jahr 1,5 gebraucht, um da reinzureifen in die Situation. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Also im April 2022 haben wir dann wirklich soweit alles fix gehabt. Ich hatte meine Bankfinanzierung. Das war ja gerade auch diese unentspannte Zeit, wo einfach wöchentlich die Zinsen hochgegangen sind und ich war so, ja scheiße, das müssen wir jetzt machen, weil ich weiß ja nicht, ob ich mir das in 3-4 Wochen noch leisten kann, wenn das jetzt so unkontrolliert so weitergeht. Und dann haben wir im April unsere Weihnachtsfeier nachgeholt, natürlich standesgemäß mit einer Weinprobe und haben es den Kollegen gesagt.
Weil das ist wirklich lange, habt ihr da einfach sehr viel untereinander das geklärt, ohne das irgendwie zu kommunizieren. Weil es hätte ja auch immer noch nicht passieren können.
Genau, weil wir uns immer noch eben zum einen diese Option offen lassen wollten, dass jemand anders das übernimmt oder halt eben mit dem Preis. Es ist ja letztendlich auch einfach eine Preisverhandlung, die dann auch passen muss. Und genau, von daher hat es wirklich auch lange gedauert, bis wir gesagt haben, so, jetzt, das passt. Und dann haben wir angefangen, so peu à peu den einzelnen Parteien das auch zu sagen, weil wir wollten natürlich vermeiden, dass es so Gerüchte gibt. Und das war für mich in der Zeit super schwierig, weil ich ja trotzdem meine Verkaufsschichten hatte mit den Kollegen. Und natürlich wurde immer so gemunkelt und ach ja, was denkst denn du und in welche Richtung geht denn das? Oh Gott. Und ich habe da wirklich so ein Pokerface die ganze Zeit drauf gehabt. Und habe halt dann an meinen Sonntagen und an den freien Tagen an meinem Businessplan gearbeitet und das war schon echt schräg, so in der Rückschau. Aber dann zum Beispiel dieser große Schritt, dass wir den Kollegen es allen sagen, das war zum einen so emotional, so ein schöner Abend auch. Und dann war eigentlich das für mich so wirklich der finale Schritt, okay, und jetzt gehen wir Vollgas da in die Richtung, weil jetzt habe ich von allen ja auch den Rückhalt. Das war für mich nämlich auch super wichtig, dass einfach alle Teammitglieder mit im Boot bleiben.
Das wäre ja so auch tatsächlich richtig, richtig schwierig vor, weil das kann halt auch voll nach hinten losgehen, ne?
Genau, eben.
Dass jetzt irgendwie so die Kollegin, die auch irgendwie noch nicht so lange mit dabei ist, dann plötzlich irgendwie die Chefin werden soll.
Genau, also ganz sensible Themen, die da so im Hintergrund alles mitgestaltet haben. Und deswegen waren wir eigentlich immer sehr zurückhaltend in der Kommunikation nach draußen, damit eben jetzt nicht irgendwie so eine Gerüchte-Lawine entsteht. Aber ich muss sagen, also die Kollegen, das war alles so toll und ich habe so ein schönes Feedback von allen gekriegt. Und die waren dann natürlich auch alle so froh, dass das so weitergeht, weil wir waren bis dato auch immer die einzige Rösterei in der Innenstadt. Also das war auch so dieses, was passiert denn mit Würzburg ohne uns? Also das war ganz komisch. Und die Kunden wollten es ja wissen, so hey, wie geht's denn weiter? Und es war einfach schön, dass man ab dem Punkt, ab April, auch offener nach außen gehen konnte. Also dann war einfach so der Rucksack weg und die Last weg. Und dann waren wir wirklich auch super offen, was Lieferanten angeht. Natürlich Stammkunden, dass wir die alle da mit ins Boot holen. Und haben dann auch letztendlich am 1. Juli eine große Feier gemacht, so mit Open Door. Andrea hat ihre Familie und ihre Bekannten mitgebracht und ich meine. Und es war einfach richtig schön. Und wow, also seitdem geht es auch eigentlich relativ widerstandslos so weiter mit der Dynamik. Dass man halt einfach alles so mit einem gewissen emotionalen Menschenverstand angeht, ne? So von wegen, wie würde ich denn das jetzt machen, dass da möglichst wenig Gegenwind kommt. Also so dieses Go with the flow so ein bisschen. Und es ist wirklich einfach eine total spannende und schöne Reise gewesen.
Ja, bisher. Also klingt jetzt nach absoluter Traumvorstellung Betriebsübernahme. Ich gehe mal davon aus, es gab wahrscheinlich auch schwierige Momente und so.
Auf jeden Fall, ja.
Aber das ist ja dann auch ein Skill von beiden Seiten, also von dir und von deiner Vorgängerin, dass ihr das einfach sauber hinbekommen habt, ne? Weil das ist einfach gar nicht so selbstverständlich, dass man sich das dann auch gegenseitig gönnt und dass du jetzt quasi, du musst ja auch respektieren, was sie da quasi sich die letzten, wie lange hat sie das gemacht?
Also wir werden 20 dieses Jahr.
Ja, was sie sich die letzten 20 Jahre aufgebaut hat.
Ja.
Und genauso muss sie aber ja auch Respekt dafür haben, was du dir anders vorstellst zum Beispiel. Mhm. Und das ist nämlich jetzt auch wirklich was mich brennend interessiert. Also das klingt jetzt so, als hättest du den Betrieb mehr oder weniger schon so übernommen, wie er jetzt ist und das erstmal auch so weiterläuft. Aber eine Rösterei, die es seit 20 Jahren gibt, da sind natürlich stelle ich mir so vor, auch so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß sind oder so. Mhm. Und hast du da irgendwie einen Plan, wie du das jetzt irgendwie Schritt für Schritt so in deine Richtung formst? Oder bist du eher so, nee, das passt eigentlich schon so ganz gut und das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die man da jetzt verändert, ohne aus dem Nähkästchen zu
kommen? Nee, doch. Ja, doch. Also ich habe gefühlt so jedes Thema, was ich irgendwie mal anlang. Und für mich war das Erste und Wichtigste eigentlich die Rösterei an sich, also dass man wirklich auch als so Rösterei wahrgenommen wird. Und ich habe die 3 Jungs, die sich damals ums Rösten gekümmert haben, und die waren teilweise auch noch gar nicht so lange im Betrieb. Und da habe ich natürlich auch eine gewisse Unsicherheit gespürt von deren Seiten. So, oh, ja, wir haben das ja immer so gemacht. Und also so dieses, keiner wusste richtig, wie es weitergeht. Und dann habe ich zu denen auch gesagt, so, ich schicke euch jetzt erstmal wirklich eine Woche lang auf Schulung. Und damit die drei letztendlich auch an eigenen Röstideen, auch so an diesen Werten und Philosophie, die ich ja dann auch vertreten möchte, arbeiten können. Und das fand ich spannend, dass man halt einfach die alle zusammen ins Boot holt und dann auch sagt so, hey, ich kann ja von euch jetzt nichts fordern, was ihr noch nicht könnt, ohne dass ich euch befähige dazu. Mhm. Also das war zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ich, und das wusste ich ja, dadurch, dass ich dort gearbeitet habe, an welchen Ecken es so ein bisschen hakt. Und die Röster haben immer gesagt, boah, da passiert doch gerade so viel und die wollen einfach mal von externen Leuten das auch einfach wissen, worauf man achten kann, wie denn die eigenen Röstprofile bisher auch sind. Wir hatten auch bis dato keinen Proberöster, also es war auch so, sie haben sich natürlich auch nicht getraut, mal eben was auszuprobieren.
Ja, also dass du sie quasi, deinen Röstern, deinen drei Röstern, die du jetzt quasi hast, die du auch vorher hattest, dass du denen quasi auch ein bisschen Selbstbewusstsein mit an die mitgibst, dass sie quasi ihren Posten und ihren Bereich da auch selbstbewusst führen können und Bock haben. Da auch sich weiterzuentwickeln. Ja.
Genau. Und ich wollte das eigentlich auch in jedem Bereich, also ob das vorne im Verkauf war oder an der Kaffeebar oder eben im Büro, dass so diese Bereiche sich ein bisschen entwickeln, dass auch jeder eigene Verantwortlichkeiten bekommt. Weil mir war klar, natürlich selbst und ständig, du hast wahnsinnig viel zu tun, aber ich kann ja nicht 24/7 in dem Laden sein und für alles Ansprechpartner sein. Also ich brauche ja Leute, die mir das bis zu einer gewissen Ebene auf jeden Fall auch abnehmen. Also das war mir von Anfang an bewusst und das versuche ich auch seitdem wirklich umzusetzen, dass wir uns regelmäßig treffen, Dinge absprechen, aber dass ich jetzt nicht eben immer da sein muss und das immer auch selber können muss, sondern dass ich auch sage, hey, wow, ich schicke euch jetzt auf die Schulung, bin auch selber nicht dabei, aber ich freue mich tierisch drauf auf das, was ihr mir danach erzählt und auch auf die ganzen Ideen, was man dann machen könnte. Ja, das war was ich von der Philosophie her von Anfang an auch schon umsetzen wollte.
Ja. Ja, super cool. Wie groß ist denn die Rösterei? Also wie viel röstet ihr so? Wie viele MitarbeiterInnen hast du? Weil unsere Rösterei, wir sind zu zweit. und wir haben eine Teilzeitangestellte und das kriegen wir zu dritt sehr, sehr gut
gewuppt. Ja, läuft.
Genau. Und du hast jetzt zum Beispiel ein Rösterteam von drei Leuten. Wie viele sind das so insgesamt? Also es ist ja eine ganz andere Größenordnung als jetzt.
Genau, ich versuche es dir mal mit ein paar Eckdaten zu beschreiben. Also wir sind eine Rösterei direkt in der Innenstadt. Das heißt, wir haben auf diesen 100, 120 Quadratmeter, wie viel sind, die Herausforderung, alles unterzubringen. Büro, Kaffeebar, vorne Verkauf, der Röster, das ist ein 15er Gießen. Und Rohkaffeelager in einem. Ein bisschen Sortiment noch dabei. Das macht es natürlich auch sehr charmant. Auf der anderen Seite ist es auch immer schwierig, wie viel kann ich bestellen, ohne dass ich drüber fall. Und von den Leuten her ist es so, okay, 30 Tonnen wird Kaffee geröstet im Jahr. Das ist so Pi mal Daumen immer die Menge, die dahinter steht. Und von den Röstern ist es so, wir haben gerade drei super motivierte Jungs, die aber interessanterweise auch alle noch in anderen Bereichen der Rösterei arbeiten. Also wir haben einen, der ist dann zum Beispiel auch sehr engagiert in den Seminaren und hilft mir bei so Workshops. Und der andere ist dann eher so auch im Verkauf und stark hinter der Kaffeebar. Also das ist dann toll, dass ich jetzt auch nicht sagen muss, so, und du arbeitest jetzt 40 Stunden nur in der Produktion. Sondern wir haben eigentlich immer dieses Team dahinter stehen, wo auch jeder dem anderen mal so ein bisschen im positiven Sinne auf die Finger guckt, dass sich halt nichts einschleicht und dass wir auch wirklich auf einer tollen Ebene über alles diskutieren können, wenn mal was nicht gut läuft. Mhm. Und generell sind wir immer so um die 13 Nasen, also insgesamt vom Team. Zwei im Büro, dann natürlich die Hauptzahl und es sind vier Festangestellte, auch vorne im Verkauf und Kaffeebar. Das ist bei uns immer relativ gleich zu behandeln, weil es eben alles in dem gleichen Laden auch drin ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht die zwei Head Baristi, die dann alles nur an der Kaffeebar können, aber vielleicht im Verkauf nicht so stark sind. Von daher, die müssen auch schon echt viel können, die Leute. Also auch so Aushilfen. Wenn ich sage, wow, wenn ich jetzt jemanden Neues als 450 oder 520, wie es jetzt heißt, mit einstelle, die hat auch relativ schnell viel Verantwortung, weil sie neben dem Kaffee natürlich auch die Getränkezubereitung recht schnell drauf haben darf. Tee und Schokolade verkaufen wir auch noch. Und das ist schon auch richtig viel, was den Einzelnen abverlangt wird. Und dann eben zu gucken, dass man ja auch eine gewisse Qualität in allen Bereichen auch wahren will, beziehungsweise eben Neues mit dran schult, sag ich jetzt mal, was sich natürlich auch bei den Kaffeeseminaren thematisch wahnsinnig viel geändert hat. Es reicht halt nicht mehr nur über Caldi und die Legende zu erzählen und dass dann die Wiener Melange der Klassiker der Kaffeekultur ist, sondern wir merken ja auch an den Fragen der Kunden, dass die viel interessierter sind, eben wie es letztendlich ja auch im Anbau aussieht und wie wir für uns Nachhaltigkeit gestalten. Deswegen Sortimentsgestaltung ist so ein Thema, da habe ich am Anfang, da war ich auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, habe ich gedacht, na klar, wir haben 20 Sorten, eben den berühmten Kaffeegürtel, schmeiße ich alles auf links. Und dann habe ich überlegt, okay, du hast teilweise ja noch diese Kontrakte übers Jahr übernommen. Mhm. Dann ist es ja auch so, das wäre ja der größte Fehler, den ich machen würde. Ich kaufe einen bestehenden Betrieb mit einem starken Kundenstamm und sag jetzt gibt's aber nur noch Natural und Micro Lots und alles für 40 Euro das Kilo aufwärts. Von daher, da musste ich mich schon definitiv zügeln bei dem Thema. Und bin momentan mit mir eigentlich in einem ganz guten Frieden, sage ich jetzt mal, dass ich mir ein paar Sorten auch ausgesucht habe, die zum einen eben so Verkaufsschlager sind, die mir auch ganz gut schmecken und wo ich sage, okay, das behalten wir so als Kernsortiment und spielen dann eher mal mit so ein bisschen einzelnen Sorten, wo wir dann auch wirklich sagen, okay, und da ist es super wichtig, alles transparent zu gestalten. Und das finde ich auch jetzt eben im Hintergrund, dass die Würzburger Kaffee-Community noch bei weitem nicht so weit ist, wie jetzt in Hamburg, Köln oder in Berlin. Also so von der Kundschaft, was die Kundschaft denn mag. Und letztendlich, und das ist halt ganz unromantisch, muss einfach auch jeden Monat ein Umsatz da sein, der uns 14 Leuten dann die Rechnungen bezahlt. Also das ist ja so die Balance, die man immer halten muss. Von daher spielen wir jetzt eben auch mit einzelnen Kaffees, um auch uns weiterzubilden. Haben jetzt auch einen kleinen Proberöster, das heißt, man kommt auch mehr so in dieses so Manufakturdenken und wir probieren jetzt mal was aus. Und da haben wir wirklich alle total Spaß und das ist so richtig toll, weil wir so eine Dynamik entwickeln. Ne? Also da musst du manchmal wirklich sagen, so und jetzt müssen wir uns mal bremsen und wieder an das Alltagsgeschäft denken. Und ja, das ist halt einfach sehr, sehr spannend, diesen Spagat zu schaffen zwischen, ich darf meine Kunden nicht vergraulen, aber will die ja, und da habe ich so ein großes Potenzial gerade, ich will die ja mit auf diese Reise nehmen.
Ja, und das ist aber auch das, was, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist. Das ist ja überhaupt gar nicht besonders, dass du quasi so ein Alltags-Kaffeetrinker in Kaffeesortiment hast, sondern ist das, was die meisten Röstereien einfach über Wasser hält. Mhm. Und diese ganzen Super-Specialty, Micro-Nano-Lots von irgendwelchen berühmten Farmen oder so für weit mehr als 40 Euro das Kilo. Das sind halt die Kaffees, die die Spaß machen und die irgendwie vielleicht die Leute aus der Szene und der Community irgendwie so anlocken. Aber das sind halt nicht die Kaffees, mit denen wir Geld verdienen. Und da irgendwie eine Rösterei zu haben, wo ich gehe mal davon aus, dass ihr wahrscheinlich einige Kaffees habt, die auch unter 20 Euro das Kilo kosten oder so in die Richtung auf jeden Fall gehen. Und davon heute auf morgen
nicht
irgendwie zu sagen, ah, sehr gut.
Also das ist so dieses eben dann so ein Standing auch, okay, was wurde denn jetzt schon 20 Jahre richtig gut gemacht? Also das habe ich jetzt auch lernen dürfen, dass auch die Andrea, die haben sich schon wahnsinnig viel Mühe auf dem Terrain gegeben und haben schon wahnsinnig viel in die Richtung auch gearbeitet. Und ich darf das jetzt einfach so ein bisschen auf so ein neues Level heben. Das finde ich ganz spannend.
Ja, und vielleicht einfach da ein bisschen an den Röstprofilen so ein bisschen schrauben. Das kann man ja auch nach und nach machen, ne?
Ja, ja.
Und da muss man dann halt auch ehrlich sagen, dass viele das gar nicht so sehr merken, wenn da ein bisschen dran geschraubt wird oder so.
Ja,
Dass du das aber halt nicht von heute auf morgen von Dark Roast zu Light Roast machst oder so. Mhm. Ja, und wir haben ja zum Beispiel auch auf dem Frankfurter Coffee Festival Kaffees von euch probiert. Da seid ihr dann natürlich auch genau mit eurem Sortiment ein bisschen rausgestochen, was aber irgendwie dann auch ganz geil ist. Und und die Kaffees, die waren solide.
Ja.
Und die tun aber halt auch nicht so, als wären sie irgendwie das Nonplusultra und das hier, wir haben irgendwie was Neues mitgebracht, sondern wir sind neu und wir machen das jetzt so nach und nach neu und das ist halt geil zu sehen.
Ja, ja. Das war zum Beispiel, weil du das Festival gerade angesprochen hast. Das war ja so ein Ding, das hatte ich null auf dem Plan letztes Jahr. Da kam ja wieder von dir, du bist wieder schuld, diese Idee mit dem Rösterviertel. Und ich hatte in der Zeit eigentlich echt tausend andere Sachen im Kopf. Aber ich dachte mir, hey, wow, wenn man jetzt die Gelegenheit hat, nimmt man es einfach nur mit. Und wie du gesagt hast, das war für uns so toll, mal ganz ehrlich mit unserem Sortiment, mit den alten Preislisten dahin zu gehen und auch ein Feedback von großstädtischen Kunden zu bekommen. Mhm. Weil, also Würzburg selber ist auch schon einfach so eine kleine Bubble. Da kommt alles so ein bisschen später an. Und da einfach zu sehen, so, hey, wow, aber wir machen halt einfach so schon einen ganz guten Job. Also wir müssen uns jetzt nicht verstecken und können jetzt einfach gucken, worauf haben wir denn Bock und in welche Richtung dürfen wir uns dann weiterentwickeln. Das war super wertvoll.
Ja, also auch da quasi von innen heraus Impulse holen, ne? Also einfach selbst dabei sein und dann merken, wie ist eigentlich so das Feedback. Das ist ja nochmal ganz anders als als Besucherin warst du ja schon öfter auf Festivals und hast dir das so angeguckt. Aber halt selbst dabei zu sein, ist halt nochmal ganz anders, was Weiterentwicklung und sowas angeht.
Ja, ja. Was auch super wichtig war, ich hatte aus unserem Team eben auch ein paar dabei, wo ich weiß, die haben da auch Bock drauf auf Messe. Und für die war das so ein Riesenschritt, sich weiterzuentwickeln. Weil wir mussten noch nie so viele V60 und noch nie so viele Chemex hintereinander brühen. Ja. Also einfach auch so dieses, okay, vielleicht sollten wir es doch ein bisschen öfter mal zu Hause üben. Und da halt auch einfach dieses Netzwerken, wie du schon gesagt hast, einfach mal mit dem Nachbarn rechts und links sprechen. Und das fand ich einfach so toll. Also dieses Festival war wirklich auch so outstanding als Gelegenheit und hat uns sehr viel gebracht, so in den Überlegungen, die wir jetzt gerade haben.
Ja, sehr schön. Mhm. Was ist denn so das in der Rösterei, was du am meisten schätzt und worum du froh bist, dass es so ist, wie es ist?
Das sind meine Mitarbeiter, ganz klar. Also dieses Team, das ist so ein bisschen wie meine kleine Familie. Und das Tolle ist, wir sind eigentlich fast alles Quereinsteiger. Also der Punkt, den du vorhin gesagt hast, mit man hat irgendwie so einen Punkt, wo man motiviert ist, man ist für das Thema, man brennt dafür und schaut jetzt einfach, was man mitbringt an Skills, die man damit reinbringen kann. Und also das Engagement, was wir bei uns da im Laden haben, das ist schon echt Wahnsinn. Und ich kann es oft nicht in Worte fassen, dieses Wow. Also ich kann die auch nicht motivieren, weil die sind bis in die Haarspitzen motiviert. Ich muss manchmal schon wieder so ein bisschen bremsen. Also eben von einer, die Mathe studiert hat, die jetzt super gut ist, in Röstlisten erstellen und gucken, welche Säcke sind wo noch im Kontrakt. Also so eine Struktur da reinzubringen, die mir halt leider fehlt. Und dafür darf ich ja dann auch lernen, eben dieses Loslassen, dieses ich muss nicht alles können. Und wenn du mit Zahlen kannst, hey wow, dann darfst du dich da... Genau, dann go und wir treffen uns einmal die Woche. Oder eben auch die Jungs jetzt, die da die Verantwortung für diesen Röstbereich einfach übernommen haben. Und da muss ich jetzt auch nicht mehr daneben sitzen und sagen, so, also was habt ihr denn jetzt heute gemacht? Sondern dieses, die entwickeln Themen und da sehen wir gerade, heute Morgen war so ein perfekter Tag, um das zu sehen, dass die einzelnen Bereiche ihre Verantwortlichkeiten übernehmen, daraus dann natürlich bessere Dinge fortentwickeln. Und deswegen fühlt es sich gerade auch an, als wäre alles so ein bisschen in Bewegung, aber in eine gute Richtung. Ob das jetzt beim PC die neue Datenstruktur ist, dass wir halt jetzt wirklich mal schön geordnet auch mit den ganzen neuen Dateien arbeiten können. Dann, was momentan läuft, wir machen ein Rebranding und das ist so der Albtraum eines jeden Grafikers. Dieses Jahr, also das Alte soll man schon erkennen können, aber es darf ein bisschen jünger werden. Ein Traum.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Und da haben wir auch einfach jetzt ein bisschen Gelassenheit da in den Prozess mit reingenommen. Von wegen so, hey, okay, es ist Jubiläumsjahr. Natürlich wäre das schön, wenn alles jetzt schon im Januar, zack, neue Labels hätte und neue Verpackungen und so. Aber eben, du überstürzt es nicht, sondern das eine ergibt das andere und soll ja eben auch alles Spaß machen. Und das tut es gerade sehr viel.
Ja, das ist sehr cool. Also vor allem, weil du ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt hast, dass du vor allem nicht mehr 24/7 beziehungsweise 40 Stunden arbeiten möchtest. Und jetzt bist du drin im 24/7 selbst und ständig.
Ja.
Und ja, wie fühlt sich das für dich an?
Das war wirklich dieses berühmte, okay, wann hattest du deine erste schlaflose Nacht, weil dich die Themen einfach nicht loslassen. Also das kommt anscheinend von ganz alleine. Also ich bin jetzt eh nicht der Typ, der mich dann so verrückt macht deswegen. Aber eben einfach dieses, na klar, könntest du immer mehr machen. Du könntest immer noch irgendwas anderes erledigen. Und da muss ich wirklich von Anfang an bei mir auch so eine Grenze ziehen. Weil ich so ein Typ bin, klar, gebe ich jetzt Vollgas. Und heute Abend lese ich um 11 noch 2 Artikel, weil ich die noch lesen wollte. Aber das ist was, das würde ich auch jedem empfehlen, wirklich von Anfang an Pausenzeiten reinzubauen und vielleicht auch so eine gewisse Rhythmik und Struktur in mal gebe ich Vollgas, dann gibt es aber auch mal eine Zeit, wo ich nicht so viel präsent bin, wo ich auch mal mehr Zeit habe für Termine zum Beispiel. Das war jetzt heute auch so ein perfektes Beispiel. Vormittags auf der Arbeit, Sachen erledigt, Dinge besprochen, die jetzt im Nachmittag noch gemacht werden können. Und ich habe jetzt einfach den Nachmittag Zeit, mich mit dir drüber zu unterhalten. Win-win! Und ich schaffe sogar auch das Thema Wein gerade wieder zu bearbeiten. Also morgen habe ich zum Beispiel bei der IHK auch einen Kurs noch. Also ich schaffe es gerade auch, diese beiden Themen ein bisschen parallel laufen zu lassen. Und dann profitiert man davon ja auch wiederum.
Ja, voll. Also krass, dass, also du bist noch nicht mal ein Jahr drin und bist schon so gut sortiert, dass du quasi neue Sachen auch wieder mit einbauen kannst oder deine alten, das ist ja auch eine alte Identität, ne? Ja. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du bist jetzt eine andere Person, du hast jetzt mit Kaffee, mit Wein nichts mehr zu tun, du machst jetzt Kaffee, sondern ganz im Gegenteil. Aber das eine muss ja dann halt auch nicht bedeuten, dass man das andere aufgibt. Ja. Muss halt, pausiert halt manchmal.
Ist halt, genau.
Ja, überhaupt gar nicht tragisch. Muss man nur für sich selbst realisieren und für sich selbst halt dann nach und nach Prioritäten auch setzen. Und halt wirklich auch den Vorteil dann sehen, ne? Weil wenn du jetzt bei der IHK als Weinsommelier unterwegs bist, bist du ja da auch präsent als die Unternehmerin, die jetzt die Kaffeerösterei betreibt. Und das ist ja dann auch nochmal ein anderes Netzwerken als jetzt in der Kaffeebranche.
Ja,
super das wichtig
stimmt.
Auch. Also hast du denn auch eine Gastronomieausbildung oder ist das quasi rein Sommelier?
Also ich habe meinen Sommelier nur. Ich habe mein Sommelier damals gemacht mit Schwerpunkt Handel, eben weil ich keine Gastro-Ausbildung vorher hatte. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen hier im Café oder halt das Weingut hatte zum Beispiel auch so einen Ausschank, wo man ein bisschen Essen und Getränke noch serviert hat. Aber jetzt eine klassische Gastro-Ausbildung habe ich nicht.
Würdest du denn sagen, dass es sinnvoll wäre, so eine Art Kaffeesommelier-Ausbildung auch von der IHK aus anzubieten? Also findest du, sowas fehlt? Wo du jetzt beide Seiten kennst?
Nein. Also ich würde sagen, Sommelier ist ja eben kein geschützter Begriff. Von daher ist es schwierig, da auch gewisse Qualitäten zu finden. Weil gefühlt darf auch jeder so eigene Seminare auch anbieten. Es gibt ja auch Wassersommelier, Käse, Gewürz. Hat ja alles seine Berechtigung im Sinne von, man bildet sich zu dem Thema weiter. Aber das Problem ist, dieser klassische Weinsommelier, der verliert so ein bisschen auch so an der Wertigkeit. Das ist oft bei diesen Schulungsprogrammen immer so ein bisschen das Problem. Von daher sehe ich jetzt für einen klassischen Kaffeesommelier IHK in Deutschland jetzt erstmal nicht so einen Bedarf. Aber generell für Sensorikschulungen im Bereich Kaffee. Also das muss für mich jetzt keinen offiziellen Abschluss in dem Sinne haben, womit man sich dann damit bewirbt. Aber dass man diese Sensorik generell bei Verkostung von Dingen in den Vordergrund stellt, da sehe ich definitiv Bedarf. Finde ich, ist eigentlich auch mal groß gedacht, was für Schulen, Schulbildung. Weil eine Sensorik kommt ja eigentlich daher, dass du Nahrungsmittel auf deine Grundqualität hin bewertest,
also
beziehungsweise schulst.
Du würdest jetzt nicht mal sagen, dass das für eine Gastronomieausbildung sinnvoll ist, also was ist auf jeden Fall wäre.
Genau, für die Gastro, ja, auf jeden Fall.
Sondern du würdest schon auf die allgemeinbildenden Schulen, also quasi schon früher so ein bisschen so ein Gespür für Sensorik.
Genau, und generell die Qualität dahinter. Also dass halt einfach zum Beispiel Obst, Gemüse, wenn ich selber anbaue, ganz anders schmeckt, als wenn es ein halbes Jahr irgendwo auf dem Schiffcontainer gefahren ist. Oder was wir beim Kaffeebereich auch oft haben, dass zum Beispiel Menschen zwischen Sensorik und Bitterkeit nicht unterscheiden können.
Säure und Bitter, ne?
Oder dieses mit der Säure, mein Lieblingsthema. Säure hat im Deutschen leider so eine negative Konnotation, dass Säure immer gleich schlecht ist. Ja. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe und der Kunde ein bisschen Zeit hat, dann versuche ich das halt auch zu erklären, dass es ja nicht nur diese eine Säure gibt, dass es ganz viele verschiedene Arten von Säuren gibt und dass jedes Essen, jedes Trinken ohne Säure einfach super langweilig schmecken würde. Und dass es ja eigentlich bei so Speisen und Getränken erst spannend wird, wenn du eben ein gewisses Spiel der einzelnen Komponenten entwickelst. Ja. Und dann hast du eigentlich meistens. Dann sind alle immer so, oh ja, stimmt, sie haben ja recht. Und das finde ich eben dieses Tolle. Und du könntest bei jeder deiner Kaffeepausen, bei jedem deiner Essenspausen das mit einfließen lassen. Und da hättest du gleich viel mehr Lebensqualität in deinen 24 Stunden Und dann, wenn das ein paar Leute mehr machen würden, hätten wir vielleicht auch diese Dramatik mit schlechter Essensqualität, dann die Bepreisung, Anbau. Also eben, das zieht ja immer Netze. Wenn man eigentlich mal anfangen würde, bei jedem Einzelnen, dass die bewusster Dinge genießen. Und mein Dozent damals hatte einen ganz tollen Satz geprägt: Wer genießen kann, der wird genießbarer. Und das finde ich halt einfach super. Weil das ist mal irgendwie eine Art, mit Menschen zu reden. Das hat halt dann gar nichts mit Politik, mit Religion, mit Krieg und Frieden zu tun, sondern einfach nur mit dir selber und mit, was schmeckst du denn?
Ja, und dann ist der nächste Schritt in die politische, nachhaltige Richtung. Also keine Sorge, Leute, da kommt auf jeden Fall, da kommen wir auch schnell hin.
Plan XY. Ja, es ist wirklich so. Und dann merkst du, okay, diese Entscheidungen, die wir treffen, die hängen alle zusammen.
Ja, voll. Also ja, ich finde auch, dass es nicht unbedingt alles hier IHK geprüft und so weiter sein sollte. Aber zumindest in einer Gastronomieausbildung sollte Kaffee, genauso wie Wein, also Wein spielt ja in jeder Gastronomieausbildung eine Rolle, wenn auch nur kurz. Mhm. Ich finde es krass, dass Kaffee das halt nicht tut, weil das halt genau so ein alltägliches Produkt ist, mit dem alle, die irgendwie was mit Gastronomie oder Hotel zu tun haben, in Berührung kommen. Und das fehlt halt total. Also ich hatte halt das Glück, dass ich in der Berufsschule auch Kaffee als Wahlpflichtfach wählen konnte. Also ne, so als ein oder zwei Blöcke lang. Das war dann schon eigentlich ganz gut, aber ich kenne sonst niemanden, also von anderen Berufsschulen oder so. Und super, das ist dann schon irgendwie blöd.
Also den Punkt würde ich definitiv unterstreichen. Also dass Kaffee viel präsenter sein muss bei Gastroausbildung. Ich hatte mal am Rande auch so einen Tag Kaffeeschulung und da wurden mir halt Bilder vom Urlaub aus Kenia gezeigt, wo ich mir denke, ja, aber das hilft mir jetzt gastronomisch auch nicht weiter. Also dass es dann halt auch einfach mit einer gewissen Qualität dann gelehrt wird.
Ja, also und ich muss auch sagen, dass es sehr theoretisch war, was wir da gelernt haben. Das ist jetzt nicht schlimm und so. Wir haben da auch eine Prüfung geschrieben und alles gut. Aber so richtig verstanden habe ich es erst, als ich in der Rösterei gearbeitet habe, was ja dann schon 5 Jahre später war. Und diese ganzen Aufbereitungsmethoden und so weiter habe ich erst verstanden, als ich die Kaffees gesehen habe vorm Rösten und nach dem Rösten und als ich die geschmeckt habe. Ja. Und vorher war das alles so schwammiges Theoriewissen, was ich da irgendwie so nach und nach wiederholen musste.
Da mit den Prüfungen, da wollte ich auch noch sagen, da muss halt dann auch zum Beispiel diese Fragestellung auch über die Frage, welcher jetzt der hochwertigere Kaffee, Arabica oder Robusta, muss dann irgendwie raus, also drüber hinweggehen. Weil das ist für mich dann zu oberflächlich, dieses, was gelehrt wird.
Ja, schon alleine, dass Arabica und Robusta ja gar nicht die Gegensätze sind.
Ja, es ist so, okay, wow. Ja.
Wo wir bei meinem Thema wären.
Ja! Wie geht's euch denn so? Also, das interessiert mich immer brennend, wenn ich da die Gegenfrage stellen kann. Kleiner skaliert, aber trotzdem ja wahnsinnig viel Verantwortung.
Ja, also wir hatten wirklich ein sehr, ich würde mal sagen, turbulentes und schwieriges letztes Jahr und starten aber voll motiviert und positiv jetzt so ins neue Jahr. Also super. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber wir haben irgendwie so eine Kraft ins neue Jahr mitgenommen und haben uns auch nochmal so richtig schön zusammengerauft jetzt nach einfach wirklich schwierigen letzten Monaten und es sieht einfach auch echt ganz gut aus so für uns als kleines Unternehmen. Und ich habe zum Beispiel persönlich die Entscheidung getroffen, meine eine Selbstständigkeit aufzugeben, um nur noch in Giovanna Café drin zu sein, was für mich eine riesengroße Freiheit bedeutet. Also ich hatte sonst quasi so dieses Einzelunternehmen, also worüber halt Messejobs, irgendwie auch Podcast-Kooperationen, die ja eigentlich auch nie wirklich stattgefunden haben. Und also wo ich einfach immer so halb drin hing, weshalb Giovanna Café irgendwie auch nur so ein halbes Ding war und ich immer so ein bisschen hin und her gerissen war. Und jetzt läuft halt alles, was wir machen, über Giovanna Café. Und das, ich dachte immer lange, dass das für mich so eine, dass es bedeutet, dass ich mich aufgebe. So ein bisschen mein persönliches, ja, mich als persönliche Marke. Und das fühlt sich jetzt aber gar nicht so an, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt völlig befreit und kann halt auch wieder jetzt mit dir diesen Podcast machen, weil davon finanziell nicht so viel abhängt, weil ich über mein Einzelunternehmen nichts mehr verdienen muss. Ich muss keine zwei Einnahmequellen mehr haben, sondern das kann alles schön, wenn irgendwie was passiert, in Giovanna Café fließen und das ist eigentlich nur Win-Win auf allen Seiten. Genau, und damit starte ich halt jetzt so super motiviert und auch für Giovanna Kaffee stehen einfach super viele coole Sachen an.
Ja. Jetzt geht's ja alles wieder. Jetzt ist Corona ja kein Thema mehr, ja.
Ja, und das merken wir natürlich auch. Also auch, dass jetzt so Planungssicherheit ist, ne? Dass man einfach so kleine Veranstaltungen machen kann und so. Mhm. Ja, und da stehen einfach jetzt ziemlich viele coole Sachen an. Und Gio und ich machen jetzt auch einmal im Monat einen kleinen Podcast, in dem wir euch alle an den Mikrofon, wir sind an den Mikrofon, euch alle an den Lautsprechern da draußen quasi auch so ein bisschen mit auf unsere Reise als Unternehmerin und Rösterin und Importeurin und was wir halt so alles machen, mitnehmen können. Und ich glaube, das ist auch nochmal ja, richtig schön, auch für Gio und mich dadurch auch nochmal zusammenzuwachsen.
Mega.
Genau. Das ist jetzt so unser Stand. Ich könnte 2 Stunden noch weiter auch darüber sprechen. Wie du merkst, in mir drin passiert halt auch einfach super viel. Ja, aber ich liebe das Unternehmerin-Sein. Hm. Nachdem ich es letztes Jahr viel verflucht habe, liebe ich es jetzt doch sehr. Ja.
Darf ich da nochmal was nachfragen? Weil das werde ich auch so oft gefragt. Dieses Unternehmer-Sein, Unternehmerin-Sein, Werden, taugt, oder dir hat es von Anfang an jetzt nicht so direkt getaugt, sondern du musstest da so ein bisschen reinwachsen.
Ja, also und ich wäre nicht so eine selbstbewusste Unternehmerin, wie ich jetzt diesen Januar bin, wenn nicht letztes Jahr so viel auch schief gelaufen wäre. Also, ja, das klingt so total blöd. Ich wünsche das niemandem, so eine krasse Existenzangst zu haben, wie ich sie im letzten Jahr hatte. Mhm. Aber ich habe daraus auch einfach super viel mitgenommen. Und ja, so meinen eigenen Laden zu haben und in meinem eigenen Laden zu stehen und zu merken, wirklich fast jeden Tag, dass die Leute das richtig gut finden, was wir machen und wie wir das machen und dass es langsam auch ankommt und wir so nach und nach davon leben können. Crazy. Ich möchte das nicht tauschen gegen irgendwo angestellt sein.
Ja, ja. Cool. Ja. Weil bei mir war das zum Beispiel auch so. Ich war halt einfach in Angestelltenverhältnissen natürlich auch engagiert und habe mich da reingearbeitet, aber immer bis zu einem Punkt, wo man halt frustriert ist, weil man nicht die Entscheidungen treffen kann. Und ich habe jetzt auch keine Angst vor Konsequenzen. Also wenn ich entscheide, dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben. Von daher, mir hat es von Anfang an total getaugt. Aber ich kriege so das Feedback so, oh ja, wie fühlst du dich denn und hast du dich darauf vorbereitet? Und man kann sich halt eben nicht darauf vorbereiten. Man springt da einfach rein in das Haifischbecken und wächst daran. Und deswegen finde ich es bei dir so cool, weil ich dich natürlich auch verfolgt habe. Und ich habe nur immer gehofft, so, boah, hoffentlich kriegen sie jetzt einfach irgendwann diese Kurve, weil das wäre einfach mega schade, so ein Engagement an wieder diesen blöden wirtschaftlichen Fragen da so zerbrechen zu lassen. Und deswegen mega cool, dass du das sagst, wow, du bist jetzt so gefestigt und kannst jetzt eben auch so Vollgas auf dieses eine Thema gehen. Und ich habe auch mal gehört, dass eben du dich so weiterentwickeln kannst auf persönlicher Ebene, wenn du eben Unternehmerin wirst. Und das kann ich unterschreiben, weil hier hast du keine Komfortzone mehr, ne? Du musst einfach jeden Tag Entscheidungen treffen, eben kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Und dann parallel nicht vergessen, dich als Person und privat quasi noch irgendwie wahrzunehmen.
Ja. Ja, und da fand ich auch echt richtig schön, dass du gesagt hast, dass du dir quasi so Struktur einbaust, dass halt Pausen quasi, also das hast du im ersten Satz gesagt, dass Pausen halt auch eine Rolle spielen. Und ja, das ist halt auch so. Ich will keine 24/7 Unternehmerin sein. Das ist überhaupt gar nicht mein Anspruch. Ich will auch nicht, dass Giovanna Café so durch die Decke geht, dass wir irgendwie vor lauter Arbeit nicht mehr schlafen können. Ja, ja. Ich möchte einfach, dass das ein schönes Unternehmen ist, was für uns gut funktioniert, wovon wir leben können, wo wir irgendwie 2, 3 MitarbeiterInnen oder so haben und die Leute, die zu uns kommen und unseren Kaffee trinken und das, was wir machen, begleiten, da irgendwie einen Mehrwert drin sehen. Mhm. Und das war's. Das muss kein Riesenimperium sein. Und das fühlt sich halt gerade so an, als würde das jetzt so langsam aufgehen.
Mhm, mega gut. Ja. Unterschreibe ich so, ja.
Ja, ne, es muss kein, also auch, also ist doch geil. Du hast ein mehr oder weniger laufendes Unternehmen jetzt übernommen und jetzt hast du halt die Chance, das so weiterlaufen zu lassen, dass es für alle weiter funktioniert und alle irgendwie dann geiles Leben mit dem Unternehmen quasi führen können und nicht für und ich muss morgens aufstehen und zur Arbeit.
Ja,
und
ja, ja.
Ich habe keinen Bock. Weil das willst du halt auch nicht.
Nee, genau. Also so auch so diese, wie will man Arbeit gestalten? Ne? Das meine ich so mit diesen großen Themen, die ja, wenn du Unternehmerin bist, immer so mitschwingen. Und das ist halt super cool, dass du das auf der Ebene auch mal anpacken kannst und mal umdenken kannst. Wir haben zum Beispiel als allererstes auch ab Juli, wir haben montags zugemacht, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal einen Tag ohne Kunden, wo du aber dann einfach auch mal konzeptionell Dinge überlegen kannst, auch mal einen kompletten Produktionstag hast. Also so dieses, nee, Umsatzsteigerung ist jetzt mal nicht Ziel Nummer eins, sondern erstmal gucken, wie bringen wir da auch ein bisschen Ruhe in die Prozesse rein. Und das macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn du weißt, okay, du kannst jetzt nach Hause gehen und hast einen entspannten Abend, weil für heute ist alles mal erledigt.
Ja, genau. Und es passiert nichts, wenn das jetzt heute nicht erledigt wird. Also klar, es gibt Sachen, die sind dringender als andere. Aber es ist vor allem halt auch wichtig, dass, dass das für dich ein gutes Leben ist.
Genau, ja.
Weil wir hatten was davon. Wenn du dich kaputt arbeitest, nur damit da irgendwie, weiß ich nicht, die Leute auch montags ihren Kaffee trinken können.
Ja, 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 genau. Und dieses höher, schneller, weiter, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist oder halt generell Kapitalismus und Co.
Ja.
Das ist schon schräg. Also da musst du wirklich schon aktiv gegenarbeiten, um für dich dann eine Art von Arbeit zu finden, dass das passt.
Ja, und das ist nämlich auch das, man kann Unternehmerin sein, nicht lernen. So, also man kann super viele Coachings machen und keine Ahnung, auch in meiner Ausbildung, klar, habe ich so ein bisschen was dazu gelernt und so. Aber am Ende wirst du halt ins kalte Wasser geworfen. Und als ich nämlich meinen Businessplan geschrieben habe, zusammen mit so Unterstützung und habe ja dann auch einen Gründungszuschuss und so am Anfang gehabt. Und dieser Typ, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der hat immer in riesengroßen Schritten gedacht. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie unwohl ich mich damit gefühlt habe, dass der mir immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Arbeit aufdrücken wollte. Und dann auch, ja, und dafür kannst du ja dann auch einfach Leute das für dich machen lassen. Und dann kannst du hier mal höher skalieren und da mal höher skalieren. Und dann sind wir in 10 Jahren da und da.
Mhm.
Und ich dachte die ganze Zeit nur, hä?
Das will ich nicht. Ich will das nicht.
Können wir das auch einfach klein denken und ich kann davon okay leben?
Ja.
So, wäre doch.
Ist doch absolut fein.
Voll schön. Ja.
Das stimmt.
Und da wird man halt viel reingepresst, ja. Das ist Kapitalismus.
Ja, auch richtig krass, in welche alten Rollen du da noch gepresst wirst. Also eben, ich war jetzt auch nie so eine aktive Feministin, aber ich durfte da auch mal wieder lernen, dass man dann ständig gefragt wird, was sagt denn dein Mann dazu? Oh, du bist ja nicht verheiratet. Und wie ist mit Familienplanung und Co.? Also dieses selbst als emanzipierte Frau, die so für sich einsteht, ihr eigenes Geld verdient, wirst du immer wieder Schublade auf, zack, boom, rein. Boah, oder dieses eben, wie du gesagt hast, bei mir war das auch ganz oft, ja, da musst du ja dann immer die Erste sein im Laden und abends dann die Letzte, die zusperrt. So, nee, muss ich gar nicht. Ich muss einfach nur eben die Leute um mich rum haben und das so strukturieren, dass ich nicht nonstop da sein muss. Klar, wenn irgendwas passiert, bin ich sofort da. Aber dieses berühmte 24/7 nonstop arbeiten, nee, nicht mit mir.
No, thank you.
Nee, genau. das darf auch anders gehen.
Ja. ja, aber sehr spannend, dass du das jetzt von dir aus ansprichst.
Mhm.
Also wir begegnen uns regelmäßig im Moin Coffee Lady Netzwerk. Heißt, wir sind ja schon auf jeden Fall bewusst als Frauen und Unternehmerinnen unterwegs. Hat das für dich jetzt selbst quasi dieses Unternehmen zu führen, hat das dich noch mal ein bisschen feministischer gemacht als vorher?
Bewusster, würde ich sagen. Also im Sinne von, dass ich mir bewusst machen musste, dass es in vielen Bereichen einfach noch ein richtig krasses Thema ist, weil dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Für mich war das halt schon irgendwie so, ja, ach, das läuft doch schon alles und wir sind doch schon auch emanzipiert. Und ich finde, wenn du dich dann eben auch mit den Themen wie Unternehmertum oder wer letztendlich arbeiten geht zum Beispiel beschäftigst, auch wen stellst du ein, da merkst du schon richtig oft dieses berühmte, oh nee, jetzt sind dann aber die Kinder krank und mein Mann muss aber auf Arbeit. Also zum Beispiel die Perspektive fand ich jetzt spannend, wenn ich Personal ausgewählt habe. Dann war es oft so, ja, ich muss jetzt aber erstmal mit meinem Mann zu Hause sprechen, um das vertraglich festzuhalten zum Beispiel. Das fand ich irgendwie spannend, weil gut, ich entscheide halt, weil es mir in den Kram passt und ich frage vielleicht nur noch mal kurz nach, aber ich frage jetzt niemanden um Erlaubnis, ob ich da so arbeiten darf zum Beispiel. Das fand ich jetzt im übertragenen Sinne mal ein bisschen schräg. Oder was ich zum Beispiel auch mega cool finde, einer unserer Röster hat Kinder zu Hause, aber er ist immer derjenige, wenn Kind krank oder Kita zu, ruft er mich an und sagt, hey, ich kann jetzt heute nicht rösten, weil er muss auf die Kinder aufpassen. Und ich feiere das so, Ich feiere das so, dass in vielen Bereichen das eben schon sehr weit ist, aber es genauso in anderen Bereichen einfach noch richtig ein Thema ist. Und ja, bin ich jetzt feministischer geworden? Also ich würde es mal mit ja betiteln, aber jetzt nicht in, dass ich aktiv rausgehe, sondern mir ist das Thema bewusster.
Ja, aber das ändert ja einfach auch schon super viel. Ja, weil du einfach anders agierst, als du agieren würdest, wenn es dir nicht so bewusst wäre. Und das macht ja einfach dann auch schon einen großen Unterschied. Und ich meine, in dem Netzwerk sind wir ja auf jeden Fall, weil uns einfach auch bewusst ist, dass, ja, dass da noch mehr passieren darf. Und ob wir da jetzt aktive Akteurinnen sind oder einfach immer mal wieder reinschauen und hören und gucken, was halt gerade so die Themen sind, das macht ja auch schon einen Unterschied. Einfach, dass wir da up to date sind und das irgendwie so ein bisschen mit raustragen.
Da ist zum Beispiel noch ein Punkt. Ich habe jetzt im Januar mir eben Zeit genommen, auch die Netzwerke hier in der Region mal so ein bisschen kennenzulernen. Und da waren auch zwei mit Frauenmotiv dahinter. Einmal ein Netzwerk, was sich relativ so autark quasi gegründet hat. Also jetzt ohne, dass da ein Träger dahinter steht wie eine FH oder eine Uni. Das fand ich mega spannend, weil das waren Frauen, die waren so kreativ und eben auch ganz oft so dieses, sie haben Familie zu Hause, wollen jetzt aber ihren Traum von, was weiß ich, Trauredner, Ordnungscoach, XY. Also thematisch komplett bunt gemixt und ich fand das so toll, was da für ein Engagement, für ein Vibe und auch mal für unterschiedliche Themen bei den Netzwerktreffen auf den Tisch kommen. Und dann hatte ich noch eins, das war das Gründerinnencafé, das war eben vom Träger der FH hier in Würzburg. Und da ging es wirklich um, Frauen treffen sich, wenn sie gründen wollen oder wenn sie gerade mitten dabei sind. Und da war eins zu eins immer das Feedback, okay, Frauen haben halt vielleicht doch einfach diese Prägung von Erziehung, von diesem Frauenbild, was vielleicht hier auch noch herrscht, trauen sich nicht so oft. Und auch von irgendwie 10 Gründern sind es nur 2 Mädels und nur eine davon zieht es vielleicht nach 2 Jahren auch durch. Und das fand ich erschreckend zum Beispiel. Das war so ein Punkt. So, okay, was sind denn aber eigentlich die Motive, die dann Frauen da wieder, dass die so verloren gehen auf dem Prozess der Gründung.
Ja, das, ja, fand das ich hat ja sehr, super sehr viel mit unserer Sozialisation zu tun. Ne?
Genau, also da also, bin ich wieder selbst, voll bei...
Dass wir selbst da auch manchmal uns und auch anderen Frauen im Weg stehen, weil wir es einfach auch so gelernt haben.
Genau, weil es irgend so ein Brainfuck ist, den du mal boom gefressen hast und der war für dich bis heute gültig. Das fand ich thematisch super spannend. Und dafür sind natürlich so Frauennetzwerke immer super, weil du redest halt einfach mal auf einer anderen Ebene.
Ja. Und es geht halt nicht immer nur ums, ums Frausein an sich, sondern einfach so dieses auf einem Level miteinander schauen, wie kann es weitergehen. Ja, super spannend, finde ich auch. Ja. Ja, wir neigen uns langsam. Oh, geil, wir liegen richtig gut in der Zeit. Aber ich würde gerne noch von dir wissen. Wir haben das. Ich habe eine kleine Liste. Also die erste Begegnung mit Special Coffee. Check Australien. Prägender Moment. Prägende. Was war denn für dich eine prägende Begegnung?
Du!
Das stimmt, haben wir auch schon abgehakt.
Genau, auch einen Haken. Du und Janine, ihr zwei, ihr seid eigentlich die Rädelsführer in der ganzen Entwicklung. Grüße gehen raus.
Ja, ganz liebe Grüße an Janine. Also genau. Ich meine, wir sind ja gerade im Thema drin, aber das ist schon echt abgefahren, wie sehr Janine einfach so eine Antreiberin ist.
Hammer,
Von Themen, von Netzwerk und die Art und Weise, wie sie das so locker und ehrlich irgendwie macht.
Großartig. Ja,
genau. Für mich definitiv auch eine der prägendsten Begegnungen. Liebe geht raus.
Ja.
Und da muss man auch sagen, also wir wären jetzt als Giovanna Café nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir da nicht auch von außen super ein sehr stabiles Netzwerk hätten. Ja. Und da gehören aber auch wirklich Leute wie du dazu, die das einfach auch immer wieder befeuern und aus dem Nichts auftauchen und sagen so, was ihr macht, das ist so krass und erzähl mal und lass mal irgendwie connecten. Das ist natürlich, da hüpft unser Herz, wenn sowas reinkommt. Also falls ihr, die da gerade zuhören, das gut finden, was Carina und ich hier so machen, lasst mal ein Herz da. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und das kommt auf jeden Fall immer an. Also ja. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt nochmal ein neues Thema aufmachen, schließen wir unser Gespräch hier. Dazu habe ich noch ein kleines Fragengewitter an dich. Und zwar ein paar Entweder-Oder-Fragen, die du einfach ganz schnell beantwortest. Und danach hast du noch ein, zwei, drei Minuten, was auch immer du sagen möchtest. Okay, wir legen los. Bist du bereit?
Ja, allzeit bereit.
Filter oder Espresso?
Filter.
Zu Hause oder unterwegs?
Unterwegs.
Ist die Frage, ne? Gilt das der eigene Laden als zu Hause oder
unterwegs? Das ist genau, das war der Punkt, wo ich. Aber momentan, wenn der Laden unterwegs ist, dann unterwegs. Ja. Weil zu Hause, da wären wir ja dann wieder in der 24-7-Geschichte drin.
Ja, ja, genau. Zu Hause trinke ich gar keinen Kaffee
genau.
mehr.
Genau.
French Press oder Herdkocher?
French Press.
Kenia oder Brasilien?
Kenia.
Handfilter oder Batchbrew?
Handfilter.
Und jetzt zwei Fragen für uns beide. Wein oder Kaffee?
Ah, da möchte ich dazwischen schießen, je nach Tageszeit.
Geht ja, beides. Das könnte ich schon bei Kenia und Brasilien sagen.
Ja,
ist immer
ja,
tagesformabhängig. Genau. ja, sehr gut. Also immer noch auf dem gleichen Level, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Cannephora oder Arabica?
Da habe ich die Antwort gerade eben im Kopf gehabt. Vorprägung Arabica, Stand heute Cannephora. Prozess ongoing.
Richtige Antwort. vielen lieben Dank, Carina. Das Mikro ist deins, also wenn du noch was sagen möchtest, wo man dich erreichen kann, go.
vielen Dank erstmal an dich, wirklich. Also das war jetzt heute so mein Traum, dass das Wirklichkeit wird. Danke auch an alle, die mich unterstützt haben, die ich auch unterstützen durfte in letzter Zeit. Eben ein riesen Danke auch an deine Community. Wie gesagt, du bist schuld auf meinen vielen Reisen. Immer einen Podcast nach dem anderen gehört. Und ansonsten, wie kann man mich erreichen? 24/7 im Laden? Nein. Beziehungsweise halt über die Würzburger Kaffeemanufaktur bin ich meistens da und eben über Weindreifaltigkeit auf Instagram. Mach beides noch gerne. Ich bin hoffentlich nächste Woche mal in Köln, also da werde ich vielleicht dann mal zu euch kommen. Traum Nummer 2 erfüllen.
Ja, davon gehen wir doch aus, sag auf jeden Fall
Bescheid. Ja, 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 also dieses Jahr wird gut. Und eben an alle einfach den Mut nicht verlieren, über seinen Stolz hinwegspringen, Hilfe holen, wenn man Hilfe braucht und auf gar keinen Fall irgendwie, ich sage jetzt mal stutenbissig, aber das darf auch für jedes Geschlecht gelten, also niemanden runtermachen und immer gucken, wem kann man helfen. Und da kriegt man so viel zurück.
Ja, lasst die Ellen Bogen eingefahren.
Genau, eben. Das ist ein gutes Abschlusswort.
Ja, ja vielen Dank nochmal hier von meiner Seite an das Beta-Phase-Café, in dem ich hier gerade sitze, in dem ich Studio und Mikrofon nutzen darf und hervorragenden Giovanna-Kaffee trinken darf. Danke, Carina, und bis bald. Ah, nee, eine Sache noch. Leute, wir hören uns in 2 Wochen wieder, und zwar die zweite Folge mit Gio zusammen, und da wird es ums Thema Cannephora gehen. Also wir fangen nochmal ganz am Anfang an. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Danke.